In meiner Hand halte ich jetzt ein kleines grünes Heft, ein handnummeriertes Sammlerstück. Es ist der vierte Band einer Reihe von Handpressendrucken aus dem Bremer Logbuchverlag. Und auch diese Ausgabe hat wieder die typischen Längsstreifen und es duftet sogar ein bisschen nach Druckfarbe. In dieser Reihe erscheinen unter anderem alte, wiederentdeckte Texte und da sind wir beim Autor Frido Lampe. Zu Unrecht fast vergessener Bremer Schriftsteller. Zu seinem 70. Todestag ist dieser Band mit dem Titel »Das dunkle Boot« erschienen. Darin enthalten sind 6 Erzählungen und ausgewählt hat diese Texte Hendrik Werner, Kulturredakteur beim Weserkurier. Guten Tag, Herr Werner.
Guten Tag, Frau Wilbrandt.
Herr Werner, da passt jetzt ziemlich viel zusammen. Frido Lampe, der im Bremer Hafenviertel geboren wurde, in Bremen als Verlagsredakteur und als Kunstkritiker bei den Bremer Nachrichten gearbeitet hat und jetzt dieses Büchlein, das auf Ihre Anregung im Europahafen gedruckt und verlegt wird. Ich würde sagen, wir springen gleich rein in die Erzählung. Da gibt es zwar auch Bezüge zu Bremen und zur Region, aber eben nicht nur. Sagen Sie uns, nach welchen Kriterien haben Sie Ihre Auswahl getroffen?
Ich würde sagen, Lokalkolorit bestimmt 50%. Das lässt sich schon ersehen an der Titelgeschichte, das dunkle Boot. Die spielt an der Wumme, Vulgo Wümme. Ja. Torfkähne spielen eine Rolle, finstere Gestalten. Und ich finde, nicht nur wegen des Lokalkolorits, sondern wegen des Hangs und Drangs und Dralls ins Fantastische, finde ich diese Erzählung sehr geeignet, in dieses Buch reinzuführen. Das ist ein Kriterium. Andere Kriterien sind gewissermaßen der mich total begeisternde Lampe-Flow. Diese Geschichten haben einen Drive, der ist unglaublich und ist gewissermaßen eines fast vergessenen Autors insofern unwürdig, als er tunlichst wieder allenthalben erinnert werden sollte.
Sie haben schon den ersten Text angesprochen, der hat diesem Buch den Titel gegeben, Das dunkle Boot. Und der setzt für mich auch so den Ton für alles, was danach kommt. Die Geschichte, ohne zu viel zu verraten, ist ziemlich schauerlich und sie ist fantastisch. Sie haben es erwähnt. Damit setzen Sie sozusagen schon ein Ausrufezeichen hinter einen ganz wesentlichen Aspekt im Werk von Frido Lampe, die Fantastik.
Ja, bislang galt Frido Lampe, was ich für nicht ausreichend oder vielleicht sogar für unbotmäßig oder missglückt halte, als ein Autor, dem man gewissermaßen dem magischen Realismus nach der Prägung von Marquez irgendwie zuschlagen würde. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube einfach, dass die literarische Fantastik und sein Beschreibungsinstrumentarium an die Hand gibt, dass die ganzen Metamorphosen, die im Werk von Lampe stattfinden, Metamorphosen von Figuren, von Dingen, dass das wesentlich prägnanter und stimmiger durch die Begriffe der Fantastik abgedeckt scheint.
Was auch deutlich wird in den Erzählungen, ist der Einfluss, den der Kinofilm auf seine Arbeiten hatte. Für mich spiegelt sich das vor allem in den Dialogen. Die Texte sind sehr dialoglastig. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das ganz ähnlich wie Sie. Bei der Urlesung, wenn ich es so nennen kann, bei der Präsentation des Buches am vergangenen Mittwoch, hat die Bremer Schauspielerin Manuela Weichenrieder gelesen und die Dialoge auch voll ausgekostet. Die sind sehr schnell und sie haben tatsächlich, was auch die Szenarien anbelangt, Zoom-Techniken, Überblendtechniken, scharfe Schnitte, schnelle Schwenks, allesamt Sachen, die das Kino, das damals gerade im Begriff war, um die Jahrhundertwende, so etwas wie ein Leitmedium zu werden, auch ausgezeichnet haben. Und auch das spiegelt sich in, wie ich finde, faszinierender Weise in diesen Erzählungen.
Wenn Sie ihn so ein bisschen in seine Zeit einordnen würden, grob gesagt jetzt die 30er Jahre, was verbindet ihn denn mit seinen literarischen Zeitgenossen? Dublin zum Beispiel oder John Dos Passos?
Das ist vorrangig, denke ich, in den Romanen ablesbar, teilweise aber auch in den Erzählungen. Es ist natürlich Großstadt als Topos, urbane Wahrnehmung, die Beschleunigung, die natürlich dann auch im Kino als Co-Kommentator dieser unglaublichen Agilität, dieser Dynamik sich widerspiegelt. Und da ist er, wie ich finde, auch wenn das dem einen oder anderen erstmal als zu groß gegriffen vorkommen mag, ist er ganz weit vorne, was gewissermaßen das Zerschießen der urbanen Wahrnehmung anbelangt und das Schwenken. Man kann gewissermaßen von ihm in Walle, im ehemaligen Hafenviertel, von einem Fenster zum anderen springen und überall sind ganz tolle Geschichten verborgen.
Sie vertreten auch eine interessante Theorie, was dieses Motiv der Bewegung betrifft. Sie sagen, dass in Frido Lampes Texten so viel in Bewegung ist. Das hängt nicht nur mit dieser damaligen Lebenswelt zusammen, mit der Moderne, mit dem Fokus auf Fortschritt, auf Mobilität, sondern möglicherweise auch mit seiner ganz persönlichen Lebensgeschichte. Können Sie das erklären?
Ja, erstmal muss ich sagen, dass ich ein großer Anhänger steiler Thesen bin, seitdem ich in meiner Doktorarbeit die These vertreten habe, dass Heiner Müller in seinen Dramen die Händigkeit aller Figuren umändert, weil er ein Trauma auf diese Weise zu bearbeiten sucht. Tatsächlich erscheint es mir so, dass man ernst nehmen sollte den Umstand, dass Frido Lampe gehbehindert war, Zeit seines Lebens. dass er also kaum merklich, aber doch für ihn naturgemäß vorhanden, gelahmt hat. Und meine These, das müsste die Wissenschaft gewissermaßen erst genau feststellen, ist die, dass er gewissermaßen im symbolischen Raum der Texte diese Behinderung überkommt, indem das Gleitende, das Schwebende, das Leichte, was seine Ästhetik bestimmt, im Grunde genommen eine Abwendung der eigenen lebensweltlichen Behinderung sein könnte.
Im Nachwort haben Sie Frido Lampes Leben und Werk ganz detailliert nachgezeichnet, bis zu seinem Tod. Der war ja sehr tragisch. Er ist ja 6 Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs erschossen worden, weil man ihn für einen SS-Mann hielt. Und erstaunlicherweise ist der Autor bis heute nicht allen Bremern ein Begriff, obwohl es ja Anstöße gab, das zu ändern. Also Johann Günther König und der im Sommer verstorbene Jürgen Dirking, die haben sich ja ganz stark für die Anerkennung seines Werkes eingesetzt, haben seine Texte im Waldstein Verlag herausgegeben. Es gab auch die Frido-Lampe-Gesellschaft unter ihrer Federführung. Und nun setzen Sie sich auch sehr für ihn ein. Vielleicht haben Sie dazu auch eine Theorie. Warum geht es mit der Anerkennung dieses Autors hier so schleppend voran?
Es sind ja, wie wir alle wissen, und das hat ja auch seinen guten Zweck, allererst Jubiläen oder Gedenktage wie seinerzeit bei König und Dirking ist der 100. Geburtstag Frido Lampes war um die Jahrtausendwende, die so eine Renaissance beflügeln. Jetzt, 70 Jahre nach seinem Tod, mag das was anderes sein. Ich erkenne bloß in dieser Renaissance irgendwie mehrere Fronten, positiv gesprochen Fronten, an denen die Wiederentdeckung voranschreitet. Es bin ja nicht nur ich, es ist ein Briefwechsel, der im kommenden Jahr bei Weißstein erscheinen wird, den der Schweizer Literaturwissenschaftler Thomas Ehrsam besorgt und Helmut Krausers nach Frido Lampes Roman Am Rand der Nacht entstandene Kammeroper soll dem Vernehmen nach auch bald in einem Theater, das noch nicht bekannt ist, uraufgeführt werden. Und ich glaube, auf diese etwas breiteren Schultern verteilten, auf mehrere Schultern verteilten Aktionen kommt es an, um dem gewissermaßen das Element des Bleibens auch zu geben, das, wie ich finde, Frido Lampe und seiner Prosa unbedingt zukommt.
Und er hat ja auch große Fans eigentlich, ja, international, in absolut, der Literaturszene vor allem, ne?
Alfred Anders wäre da zu nennen, Wolfgang Köppen, dessen Reihungsstil in Büchern wie Tod in Rom oder Das Treibhaus ganz große Ähnlichkeiten, strukturelle Ähnlichkeiten aufweist. Und auch Hermann Hesse hat ihn über den sogenannten grünen Klee gelobt. Das heißt, eine Fanbase ist da im Club der toten Dichter. Und
der Lebenden auch, Patrick Modiano zum Beispiel.
Absolut.
Der Literaturnobelpreisträger.
Ja, der in der Tat in dem Roman Doras Bruder ihm auch ein sehr wohlwollendes Denkmal setzt. Und es wäre jetzt gewissermaßen nicht nur auf Seiten des Clubs der toten Dichter, sondern der lebenden Dichter und der lebenden Kulturbetriebsschaffenden wie Ihnen und mir, mal etwas für so etwas wie eine nachhaltige Anerkennung Frido Lampes zu sorgen.
Es ist was in Bewegung, würde ich sagen, in Sachen Frido Lampe. Henrik Werner, vielen Dank für dieses Buch und für Ihren Besuch im Studio natürlich auch vielen Dank.
Auch Ihnen herzlichen Dank, Frau Wilber.